Der Herr ist auferstanden. Amen, so ist es. Dass Jesus lebt, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, das ist die Grunderfahrung jedes Christen. Das ist die Grunderfahrung eines Menschen, der gelernt hat, Gott zu vertrauen, der merkt, dass dieser Jesus wirklich da ist, dass er existiert, dass er in dein und in mein Leben spricht. Und ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Dieser Jesus, der gelebt hat vor 2000 Jahren, der gestorben ist am Kreuz, der ist nicht im Grab geblieben, der lebt. Und wenn das wahr ist, wenn auch nur ein Wort davon wahr ist, dass er heute lebt, dann heißt das, der ist auch heute erfahrbar. Jetzt, um 25 nach 10, an diesem 5. April, Jesus ist heute erfahrbar. Und es gibt nur ein Ziel dieses Gottesdienstes und auch nur ein Ziel dieser Predigt. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen, dass wir Jesus erfahren. Dass wir diesem Jesus, der auferstanden ist, begegnen. Und ich werde am Ende der Predigt auch ein ganz konkretes Angebot machen. Ich werde dir eine Möglichkeit geben, auf diesen Jesus zu reagieren. Mit ihm in Kontakt zu treten, ganz bewusst etwas zu tun, um mit ihm wieder in Kontakt zu kommen, ihn wirklich zu erleben, ihm zu begegnen. Und ich möchte noch am Anfang mit uns beten, damit das auch passiert in dieser Predigt, dass Gott zu uns sprechen kann, dass wir ruhig werden und dass wir erleben, wie Gott zu uns spricht. Lasst uns miteinander beten, wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, wir haben es gesungen und viele sind hier, die haben es auch schon erkannt in ihrem Leben und die haben diese Freude von Ostern. Du lebst. Und wir bitten dich, dass du jedem von uns heute Morgen begegnest in diesem Gottesdienst, dass wir jetzt ruhig werden, dass wir hören auf das, was du uns sagen möchtest und dass wir ganz offene Ohren, ganz offene Herzen haben und dass wir aus diesem Gottesdienst gehen als Menschen, die dir begegnet sind. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Wir schauen uns heute Morgen einen Text an aus dem Johannesevangelium. Und jedes der vier Evangelien im Neuen Testament legt so seinen eigenen Schwerpunkt, wenn es darum geht, von der Auferstehung zu berichten, von dem zu erzählen, was an diesem Morgen geschehen ist, an diesem Ostermorgen. Und wir wissen aus den anderen Evangelien, dass mehrere Leute am Grab von Jesus waren. Und im Johannesevangelium konzentriert sich das alles auf eine Frau. Johannes erzählt sozusagen den Ostermorgen aus der Perspektive einer einzelnen Person, was sie sieht, was sie fühlt, was sie denkt. Und wir schauen uns diesen Bericht einmal an. Ich lese uns aus Johannes 20 den Vers 1 und dann die Verse 10 und 11. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Und ab Vers 10 lesen wir, die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Ich habe das mal überschrieben mit am Ostermorgen, da trifft Ahnungslosigkeit Freude. Und diese Person, mit der wir es hier zu tun haben, vor der kann man auch sagen, sie hat ahnungslos gelebt. Wer war diese Frau, die sich da so früh morgens aufmacht, die mit anderen zusammen Jesus noch einmal salben möchte? Wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, es war eine Frau, die mit Jesus wirklich unterwegs war. Die während dieser 3 Jahre, als Jesus umhergelaufen ist, als er gepredigt hat, die ihm nachgefolgt ist. Und wir würden sagen, es war eine Frau, in deren Leben ziemlich viel kaputt gegangen war. Wir erfahren über sie, dass ihr Leben eigentlich vom Chaos bestimmt war. Sie war gefangen in Teufelskreisläufen. Sie lebte eigentlich nicht mehr selbst, sondern sie wurde gelebt und war krank. Und das machte sie unglücklich, das zerstörte sie von innen. Und die Bibel spricht davon, dass das ihren Grund hatte, dass sie an dunkle Mächte gebunden war. Sie benutzt das Bild, sie war an 7 böse Geister gebunden. Die haben Lebenschaos in ihr Leben gebracht. Die haben sie wirklich fertig gemacht. Wie genau das aussah, das wissen wir nicht. Und auch wie das dazu kam, wissen wir auch nicht. Aber wir können sagen, sie hat richtig ahnungslos gelebt. Eine Frau, die keine Ahnung davon hatte, dass Gott eigentlich ihr Leben ganz positiv gestalten will. Dass es einen liebenden Gott gibt, der positive Gedanken hat für ihr Leben und keine negativen. Der nicht Zerstörung für sie im Sinn hat. Und dann traf diese ahnungslose Frau, dann traf sie Jesus. Und er hat sie frei gemacht. Er hat sie entbunden von diesen Mächten. Und dann hat sie nicht nur Jesus dafür gedankt einmal, hat auch nicht nur von ihm gesprochen, sondern hat angefangen, ihm zu dienen. Sie gehörte ab diesem Moment zu einer Person, die wirklich ganz nah dran war an Jesus. Und lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen. Wer ist der erste Mensch, dem der Auferstandene begegnet im Johannesevangelium? Wer ist der erste Mensch? Ein Freikirchler? Ein frommer Mann? Die tollen Jünger, die doch nachher die Zeugen sein sollen? Nichts davon. Der erste Mensch, für den sich Jesus als Auferstandener Zeit nimmt, ist eine Frau, die trauert. Eine Frau, die weint. Auch dafür hat der Auferstandene Zeit. Und das ist der erste Hinweis dafür, dass der Auferstandene genau der gleiche ist, der vor 3 Tagen ins Grab gegangen ist. Weil er sich mit den gleichen Leuten abgibt. Mit dem Rand der Gesellschaft, mit den Leuten, die nicht viel gegolten haben und der diese ganzen Sachen, auf die Menschen achten, nicht so hochhängt. Frauen galten damals noch nicht mal als Zeugen vor Gericht. Und das sind die ersten Zeugen, die Gott in Jesus auserwählt. Und das kann uns Mut machen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe das noch nie erlebt. Ich bin dem Auferstandenen, glaube ich, noch nicht begegnet. Oder zumindest bin ich mir unsicher. Dann sei dir sicher, egal wer du bist, egal was in deinem Leben vorgefallen ist, egal wie viel Chaos du in deinem Leben fühlst und von dem du weißt, sei dir sicher, das hält Jesus nicht davon ab, dir zu begegnen. Und Maria war in dieser Situation wirklich voller Fragen und voller Zweifel. Ich habe das mal überschrieben mit ahnungsloses Fragen und Weinen. Und ich lese uns ab Vers 11 weiter. Während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, 2 Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Und Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und auf einmal stand Jesus hinter ihr. Und sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggenommen hast und weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. An diesem Ostermorgen, da beginnen die Menschen, die am Grab sind, sich ihre Gedanken zu machen. Was ist da passiert? Welche Erklärung gibt es dafür, dass dieser Leichnam nicht mehr da ist? Und Maria hat ja eine Erklärung dafür und die verstehen wir gut. Da ist eine Ursache und da ist eine Wirkung. Leeres Grab, Jesus ist nicht mehr da, dann muss es irgendeine Ursache gegeben haben. Und die Ursache ist für sie klar. Die Ursache heißt, jemand hat diesen Leichnam gestohlen. Irgendjemand muss diese Leiche aus diesem Grab weggebracht haben. Und wenn ihr noch diese Lesung im Ohr habt, die Klaus gelesen hat, dann sagt sie das auch den anderen Jüngern, sagt Petrus und Johannes, das ist das, was hier passiert ist. Jemand hat Jesus aus diesem Grab gestohlen. Und dann kommen die Jünger hin und gucken rein ins Grab und das sieht alles so anders aus. Das sieht gar nicht so nach Grabschänderei und Grabraub aus. Der tonnenschwere Stein ist weg, wie auch immer. Die Tücher, in die Jesus eingewickelt worden sind, die liegen gefaltet, schön säuberlich in der Ecke. Da hat niemand in Eile das Grab leer geräumt. Irgendwas anderes ist passiert. Aber anscheinend, vielleicht ist das der Unterschied zwischen Männern und Frauen, ich weiß es nicht. Ja? Also die Jünger gehen irgendwie weg, die sind mit dieser Theorie nicht einverstanden. Aber wir können hier bei Maria sehen, die lässt diesen Gedanken nicht los. Die bleibt bei diesem Gedanken. Irgendjemand muss diesen Jesus wirklich gestohlen haben. Und sie ist wirklich in Trauer, sie weint. Warum? Weil all ihre Hoffnungen, die sie in Jesus gesetzt hat und auch, was sie in ihrem Leben erfahren hat, was Jesus ihr gebracht hat, das ist jetzt auf einmal alles weg. Derjenige, der ihr Freiheit gebracht hat, ist jetzt anscheinend selbst unfrei. Derjenige, der ihr das Leben gebracht hat, ist jetzt selbst unlebendig. Und sie ist so in Trauer versunken, dass sie wirklich nichts um sich herum mehr wahrnimmt. Könnt ihr euch das vorstellen? Zwei Engel sitzen vor euch. Zwei, also nicht nur einer, gleich zwei. Und die sprechen dich direkt an. Warum weinst du, liebe Frau? Und sie nimmt das gar nicht wahr. Sie sagt nur, irgendjemand hat den hier gestohlen und ich möchte, dass er wiederkommt. Ich möchte möchte meinen alten Jesus sozusagen wiederhaben. Sie ist so in ihrer Trauer gefangen, dass sie noch nicht mal mehr Jesus wahrnimmt. Da steht er auf einmal hinter ihr und spricht auch sie an und sagt, liebe Frau, was weinst du? Wen suchst du denn hier? Und anstatt Jesus zu erkennen, bleibt sie so sehr in dieser Theorie, dass sie sogar anfängt, ihm Vorwürfe zu machen. Ja, hast du ihn genommen? Warst du es? Dann bring du ihn doch wieder her, wenn du ihn genommen hast. Oder sag mir, wo er ist, dann hol ich ihn. Merkt ihr das? Hier ist ein Mensch so in seinen Gedanken gefangen, dass er nicht wahrnimmt, was eigentlich an Ostern passiert ist. Und da ist jemand so auch in seiner Theorie gefangen, obwohl er weiß, oder zumindest ahnt vielleicht, dass die Theorie zumindest nicht sonderlich stichhaltig ist, dass jemand sagt, ich bleibe lieber bei dieser Theorie, als vielleicht gar keine Theorie zu haben. Und ich glaube, zumindest an dieser Stelle sind wir als Menschen so ganz generell dieser Maria doch sehr ähnlich. Denn wir haben das auch. Wir haben Gedanken und wir haben Theorien, wir haben Lebensbilder von uns, die vielleicht manchmal nicht so ganz stimmig sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Habe ich vorhin mir geholt. Also wir nehmen das mal. Wir machen jetzt mal einen Zaubertrick. Ja? Also ich nehme das, hau das hier dran, dann ist weg. Danke, danke. Natürlich ist es jetzt sehr interessant. Ja? Wir sind nämlich Sinnwesen als Menschen. Wir alle wollen wissen, wie das funktioniert. Jedes Kind will wissen, wie das funktioniert. Wir wollen die Lücken füllen, die Ereignisse in unserem Leben uns stellen und die Fragen, die sie aufwerfen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst mich für einen Magier halten und vielleicht denken, ich habe Superkräfte. Ja? Du kannst dir irgendwas anderes ausdenken oder du weißt, okay, das ist ein simpler Taschenspielertrick, ja? Dass man das eigentlich wirklich reintut und dann so tut. Ich will nur damit sagen, wir Menschen suchen alle nach Antworten. Und wir brauchen für unser Leben eine Antwort und ein Bild des Lebens, das richtig ist. Das nicht fälschlicherweise jemanden, der nur ein Taschenspieler ist, für einen tollen Magier hält. Das nicht fälschlicherweise von einem Leben ausgeht, in dem Gott nicht existiert. In dem keine Auferstehungshoffnung da ist, in dem nicht die Möglichkeit da ist, dass der lebendige Jesus in dein Leben treten kann. Und genau das passiert hier bei Maria. Und vielleicht gibt es auch andere Bilder von unserem Leben, andere Theorien, von denen wir eigentlich spüren, die sind nicht richtig. Wenn ich eigentlich merke, nur wenn ich mich auf meinen eigenen Job, meine Beziehung, den Sex, den ich habe, meinen Job, mein Geld verlasse, und eigentlich innerlich merke, ich bin gar nicht so glücklich, wie ich immer gehofft habe, dass ich glücklich bin. Ich bin eigentlich leer. Und dann gibt es auch diesen Effekt, wie bei der Maria, dass man sagt, naja, bevor ich eine andere Theorie habe, laufe ich aber noch weiter bei dieser Theorie. Ja? Ich bleibe dabei. Oder ich sage, ein bisschen Glaube kann nicht schaden im Leben. Ein bisschen Esoterik, das hilft mir vielleicht. Manchmal gehe ich in eine Gemeinde oder eine Kirche. Aber ich weiß tief im Inneren, ich bin noch nicht eigentlich genau da, wo ich sein sollte. Ich habe noch nicht ganze Sache gemacht im Glauben. Weil dann müsste ich eigentlich etwas anderes in meinem Leben erfahren. Ich wüsste auch, mein Leben würde sich ändern. Wir haben diese Theorien, die manchmal nicht ganz stichhaltig sind. Und wir müssen aufpassen, dass diese Theorien, dass diese Bilder, die wir haben, nicht unsere Augen verblenden, so wie das bei der Maria auch war, und wir gar nicht sehen können, dass es eigentlich mehr gibt im Leben. Das, was die Bibel uns hier sagt, dass Jesus lebt. Dass es einen Gott gibt, der ein Interesse hat an deinem Leben. Und das ist die Botschaft von Ostern. Jesus lebt und Jesus hat einen Anspruch auf dein Leben. Jesus möchte gute Dinge in dein Leben hineinlegen und du brauchst nicht und sollst nicht leben, ohne den Auferstandenen zu kennen. Und das ist das Dritte. Auch bei Maria kommt irgendwann dieser Punkt, wo die Ahnungslosigkeit auf unglaubliche Freude trifft. Denn auf einmal sieht nicht nur sie Jesus und hat ihre Erklärungen, sondern Jesus sieht sie und sagt, Maria. Da wandte sie sich um und rief Rabuni, das bedeutet Meister. Und Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Diese Ahnungslosigkeit, die wir bei der Maria sehen, die hört erst in diesem einen Moment auf. Es genügt nur ein Wort, ein Name. Maria. Sie hatte Jesus vorher irgendwie nicht erkannt, weil er anders aussah. Dazu werden wir gleich noch was hören. Aber sie erkennt den Tonfall, wie er ihren Namen sagt. Das ist der gleiche Jesus, der vorher gestorben ist. Es ist der gleiche Jesus, mit dem ich unterwegs war. Wir kennen das vielleicht, wenn ihr einen Spitznamen habt, den nur vielleicht euer Partner oder so kennt. Ja? Wenn Jesus den sagen würde, dann wüsstet ihr, Mensch, das kann nur er sein. Es gibt keinen anderen, der diesen Namen kennt. So ist das hier auch. Es gibt keinen anderen, der diesen Namen so ausgesprochen hat. Und sie ist sich schlagartig bewusst, das ist dieser Jesus. Und das ist wichtig zu verstehen, denn das leere Grab allein am Ostermorgen, das macht noch keinen Christen. Das hat es nie gemacht. Nur ein leeres Grab macht dich und mich nicht zu einem Christen. Das überzeugt nicht, damals und auch heute nicht. Es gab schon damals Leute, die gesagt haben, ja, irgendwer wird ihn schon rausgenommen haben. Das leere Grab allein ist es nicht, sondern es ist die Begegnung mit dem, der aus diesem Grab auferstanden ist. In der Bibel lesen wir erst von Maria, von den anderen Frauen, dann lesen wir von den Jüngern. Wir lesen von zwei Jüngern, die auf dem Weg waren nach Emmaus, den der Auferstandene nachgegangen ist. Wir lesen von Saulus, dass Jesus, der Auferstandene, ihm erschienen ist, sogar schon, als er wieder in den Himmel aufgefahren ist, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Und wir lesen auch heute noch von Menschen. Und ihr könnt hier Menschen fragen, ihr könnt mich fragen, wie mir der Auferstandene begegnet ist. Das ist es, was uns zu einem Christen macht. Das ist das, was die Osterfreude in dein Leben bringt. Nicht nachdenken über ein leeres Grab und Indizien sammeln für Pro oder Contra, für eine Auferstehung der Toten, sondern eine Begegnung mit dem Auferstandenen selbst. Erst das schenkt dir diese Gewissheit. Erst diese Begegnung mit Gott schenkt dir diese Gewissheit, damit dieses Rätselraten aufhört, diese Ahnungslosigkeit in deinem Leben. Als Maria Jesus erkennt, da will sie ihm sofort um den Hals fallen. Hat sie vielleicht auch gemacht. Also Jesus sagt hier, halte mich nicht fest. Ja, vielleicht. Und warum sagt er das? Er sagt das, weil Jesus hier nicht mehr ganz der Alte ist. Mal ausgedrückt in unseren begrenzten deutschen sprachlichen Mitteln. Maria, ich bin noch derselbe, aber ich bin nicht mehr der Gleiche. Ich bin nicht mehr ein Mensch unter Menschen, der ich einmal war. Aber unsere Verbindung, die wir hatten auf der Erde, die ist noch da, aber die ist jetzt auf einer viel tieferen Ebene angesiedelt. Ich bin jetzt der Auferstandene, der in Gottes Wirklichkeit lebt, und zwar vollkommen. Der auch nicht mehr gebunden ist an Raum und Zeit, der einen neuen Leib hat, deswegen hat sie ihn auch nicht erkannt, der Anfang ist einer neuen Schöpfung. Und dieses neue Leben, was Jesus hier mit diesem kurzen Satz sagt, halt mich nicht fest, ich bin nicht mehr der Gleiche. Dieses neue Leben, das bedeutet für dich und für mich eine unfassbare Freude. Und das alles wird Maria in dem Moment noch nicht verstanden haben. Letztendlich ist das ganze Neue Testament so etwas wie eine Entdeckungsreise der Auferstehung. Immer mehr versteht man, was Gott eigentlich getan hat. Und wenn ihr die Briefe von Paulus lest, dann könnt ihr das sehen, wie er immer tiefer in dieses Geheimnis einsteigt und versteht, das heißt es, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Das heißt für dich und für mich mehr als nur eine gute Botschaft. Das ist wunderbar. Das heißt für dich und für mich, dass Gottes Herrschaft nicht nur für 3 Jahre vor 2000 Jahren in Israel angebrochen ist, sondern dass sie nicht mehr vergehen wird. Dass sie für immer angebrochen ist. Das heißt, dass Jesus am Kreuz nicht umsonst gestorben ist, so wie wir das an Karfreitag gehört haben und daran gedacht haben, dass er die Sünde der Welt getragen hat und dass er darüber triumphiert hat. Dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern dass diese Botschaft gilt für alle Zeiten. Diese Sünde der Welt ist vergeben und dass wir das glauben dürfen und das erfahren dürfen. Das heißt, dass in deinem und in meinem Leben der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das neue Leben, das Gott dir und mir schenken will. Und genau das kommt heraus in diesem kurzen Satz, den Jesus sagt. Von diesem neuen Leben spricht er. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm, zu Gott, zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich weiß nicht, ob wir das bis in die Tiefe verstanden haben. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, was das heißt, aber das ist unglaublich. So wie Jesus eins war mit Gott, das sagt er an einer anderen Stelle, ein paar Kapitel davor in Johannes 17. So wie ich eins bin mit dir, Vater, so sollen die Menschen, die an mich glauben, auch eins sein in uns. Wenn Jesus hier sagt, ihr seid meine Brüder und ich ergänze, ihr seid meine Schwestern, versteht ihr, was das heißt? Wenn Jesus der Sohn Gottes ist und wir sind jetzt seine Brüder und Schwestern, dann sind wir auch Kinder Gottes. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist und er sagt nach der Auferstehung, ihr seid meine Brüder, meine Schwestern, dann dürfen wir genauso wie Jesus ein Kind Gottes sein. Wir dürfen ein Kind sein des Vaters im Himmel. Wir dürfen wirklich in diese ganz enge Beziehung zu Gott eintreten, die uns reich macht. Wir dürfen erleben, dass Gott uns lieb hat. Wir dürfen erleben, dass wir wirklich froh werden dürfen über die Dinge in unserem Leben. Dass diese Ahnungslosigkeit weg ist, wofür wir leben. Dass wir wirklich merken, hey, wir können froh sein. Wir sind Menschen, die dazu bestimmt sind, in der Nähe Gottes zu leben und freudig zu werden. Eine Frage zum Schluss dieser Predigt. Letztendlich kannst du aus diesem Gottesdienst gehen und eine wichtige Frage nicht beantwortet haben für dich. Die heißt nämlich, wo ordnest du dich hier ein? Was ist der Ostermorgen für dich? Eher Ahnungslosigkeit oder ist das diese Freude? Weil das sagt die Bibel, das ist das Erkennungsmerkmal. Wenn du wissen willst, ob du Ostern verstanden hast, dann kannst du diese Freude erleben. Wer dem Auferstandenen begegnet, der sieht nicht mehr aus wie vorher, sondern der erlebt das in sich selbst. Der erlebt, dieser Gott ist real. Dieser Gott vergibt mir meine Schuld. Dieser Gott nimmt mich an, wie ich bin. Diesem Gott darf ich folgen mit meinem ganzen Leben. Und ich frage dich mal ganz konkret heute Morgen, ist das dein Glaube? Bist du dir dessen gewiss? Bist du dir sicher, dass du dem Auferstandenen folgen darfst? Ist dein Leben bestimmt von dieser Auferstehungsfreude? Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du nicht aus diesem Gottesdienst gehst, ohne diese Frage für dich zu klären. Und wenn du sagst, doch, ich bin dem Auferstandenen begegnet, seine Freude füllt schon mein Leben, dann wünsche ich dir, dass diese Freude dich ganz neu heute Morgen bewegt. Wir lesen im Neuen Testament, dass alle Menschen weggerannt sind vom Grab. Die wollten nicht mehr da sein an dieser Stelle. Das Grab war sowieso leer. Sie waren erfüllt von Freude, erfüllt von dieser neuen Gottesbeziehung, die Jesus durch die Auferstehung möglich gemacht hat. Und ich will dich einladen, dass wir jetzt ein Lied zusammen singen, ein Bekenntnis. Mein Jesus, mein Retter. Und während dieses Liedes lade ich dich ein, darüber nachzudenken, wie beantwortest du eigentlich diese Frage? Würde ich mich eher zu den Ahnungslosen zählen, wie auch Maria am Anfang? Oder habe ich das schon erlebt? Und ich will dir nach diesem Lied eine ganz konkrete Möglichkeit geben, dass du ein Gebet sprechen kannst. Das ist nur ein Gebet. Du kannst auch ganz anders mit Gott reden, aber ich will dir ein Gebet als Hilfestellung, wie eine Art Brücke geben, dass du sagen kannst, ja, wenn das geht, wenn ich diesem Auferstandenen begegnen kann, dann will ich das tun. Ich bitte euch aufzustehen, dass wir dieses Lied singen, mein Jesus, mein Retter, und danach auch zum Gebet stehen zu bleiben. Wie begegnen wir diesem Jesus? Wir begegnen ihm, indem er uns zuerst anspricht. Und ich lade dich ein, wenn du hier bist, dieses Gebet, was du hier vorne siehst, mitzubeten. Ich spreche es uns einmal kurz vor, dass du auch sehen kannst, was wir beten. Wir beten ein Gebet, was dir die Möglichkeit gibt, dein Leben ganz vertrauensvoll in die Hände dieses Auferstandenen zu legen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich möchte in dieser Beziehung zum Vater leben, die du mir schenkst. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Und ich lade dich ein, wenn du während der Predigt gemerkt hast, Gott hat zu dir gesprochen, dass du dieses Gebet jetzt still oder auch laut mitbetest, wenn ich das bete. Du brauchst nichts anderes tun, als, um mal in diesem Bild nochmal zu sprechen, deinen Lebensplan, den du vorher hattest, der Gott ausgeklammert hat, in dem Gott nicht an erster Stelle war, ihn beiseite zu legen und dich zu öffnen für das, was Gott gibt, deine Schuld vergeben zu lassen und dein Leben Gott hinzugeben. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich wirklich liebst. Danke, dass du am Kreuz dein Leben für mich hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und vergib mir meine Sünden. Ich vertraue dir wirklich mein ganzes Leben an. Ich möchte in dieser Beziehung zum Vater leben, die du mir schenkst. Du sollst mein Herr sein. Ich will dein Kind sein. Und wir gehören jetzt zusammen. Amen. Amen.